Liebe, ich möchte aus dem Jakobusbrief, aus dem 5. Kapitel, Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 9 lesen. Jakobus 5, 7 bis 9. Da heißt es, ist ein Text, der für die Adventszeit vorgesehen ist. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ihr Lieben, in der Adventszeit geht es natürlich, wie schon am Anfang als ausgesprochen wurde, nicht nur um ein Hingehen zu der Geburt Jesu und dem, was diese Geburt bedeutet, sondern es ist ein Blick noch mehr in die Zukunft, zu dem großen Ereignis der Zukunft, der Wiederkunft Jesu. Und hier heißt es in diesem Text, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn, seid geduldig. Nun, diese Geduld, die hier angesprochen wird, ist natürlich jetzt eine spezielle Geduld. Das ist nicht einfach so, wo man halt sich gegenseitig selbst ein bisschen geduldiger, ja. Sondern es geht hier um eine spezielle Geduld. Es geht hier um eine Geduld, die ausgerichtet ist auf den Tag der Wiederkunft Jesu. Habt Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Das ist eine speziell gefüllte Geduld, die hier gemeint ist. Ihr Lieben, es ist einfach offensichtlich im Neuen Testament, dass die erste Gemeinde in einer für uns gar nicht mehr so richtig nachvollziehbaren Weise ausgerichtet war auf die Wiederkunft Jesu. Obwohl wir viel näher der Wiederkunft Jesu sind als sie damals, waren sie viel stärker ausgerichtet auf die Wiederkunft Jesu. Das war ein Hauptthema, über das gepredigt wurde, ein Hauptthema, das in allen in den Evangelien vorkommt, in den Briefen vorkommt. Man kann sagen, die Aposteln und die Lehre der Aposteln war darauf ausgerichtet, dass sozusagen das Christsein verstanden wurde als ein Leben auf die Wiederkunft Jesu hin. Das war so stark im Bewusstsein der ersten Christen eingebettet in ihr Herz, dass das ihnen ständig präsent war. Nicht hier und da mal, wenn man gerade Advent feiert, einmal im Jahr, sondern das war eine wirkliche Erwartung, die ihr ganzes Leben durchzogen hat, hin auf die Wiederkunft Jesu. Und ihr Lieben, das ist nicht nur verbunden damit, dass eben man eine Erwartung hatte oder eine Hoffnung hatte, naja, dass dann irgendwie bald einmal diese Welt zu Ende geht. Es geht bei der Wiederkunft Jesu nicht nur, dass eben das Ende dieser Welt kommt, sondern das, was mit der Wiederkunft Jesu erwartet wurde und was für die ersten Christen von größter Bedeutung war, waren zwei Dinge. Das eine war zunächst einmal, die Wiederkunft Jesu bedeutete die Vollendung der Erlösung, eine Vereinigung mit dem Bräutigam. Das war das höchst Attraktive, warum die Christen so stark auf die Wiederkunft Jesu gewartet haben. Das war sozusagen die Ankunft des Herrn, dass die Gemeinde ihm entgegengerückt wird, dass sie vereinigt wird mit ihm, dass sie das Hochzeitsmahl feiert mit ihm und dass sie auf ewig mit ihm verbunden ist. Die Vereinigung des Bräutigams mit dem Bräutigam, mit der Braut. Das ist sozusagen das große Thema, um das es geht. Und das zweite Thema, war natürlich, und das ist heute auch schon angeklungen, bei der Einleitung von der Annemarie, die Endzeit, bevor Jesus wiederkommt und die ersten Christen, sie lebten schon in der Endzeit, so wie wir. Hat schon damals begonnen. Die Endzeit wurde ja beschrieben, auch von Jesus selber, als eine Zeit, die gefüllt ist von Bedrängnissen, von Verfolgung, von Dingen, die jetzt nicht einfach sozusagen in die Richtung gehen, je mehr wir der Wiederkunft Jesu entgegengehen, umso schöner wird es in der Welt. Sondern umgekehrt. Ich werde dazu noch etwas sagen, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Aber die Gemeinde Jesu, für die Gemeinde Jesu war natürlich auch die Wiederkunft Jesu ein Thema, wo diese Bedrängnis der Endzeit zu Ende geht. Wenn ihr das alles geschehen seht, sagt Jesus, diese Kriege, Verfolgung, Verführung und so weiter, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das war der Wochenspruch. Ihr Lieben, das sind zwei Dinge, aber das eigentliche Attraktive ist sozusagen nicht endlich dieser Welt zu entkommen, sondern mehr diese Gemeinschaft, die wir jetzt im Glauben mit Jesus haben, dass das zu einer Vereinigung kommt im Schauen, dass wir mit Jesus verbunden sind. Diese Hochzeit, das ist eigentlich das Entscheidende. Und deswegen war so eine große Sehnsucht, eine Sehnsucht einer Schöpfung sozusagen, die ausgerichtet war darauf, dass diese Leiden der Endzeit zu Ende gehen und dass diese wieder die Vereinigung mit Jesus kommt. Und da hinein spricht nun hier der Apostel Jakobus, habt Geduld, bis Jesus wiederkommt. Also die Zeit, bis er wiederkommt, soll eine Zeit sein, die von Geduld geprägt ist. Und damit sagt ja auch der Verfasser dieses Briefes hier, Geduld ist nötig. Geduld ist nötig. Es gibt andere Worte, mit denen das beschrieben wird. Ausharren statt Geduld. Ausharren ist nötig. Ein anderes Wort, wie es in der Offenbarung oft steht, ist es, Überwinden ist notwendig, bis Jesus wiederkommt. Das sind so die Begriffe, die mit diesem Geduldigsein in irgendeiner Weise hier auch zusammengehören. Und nun, warum müssen wir geduldig sein? Das ist jetzt auch wichtig. Das Erste ist, was das ganze Neue Testament sagt, wir wissen nicht die Zeit und die Stunde, wann Jesus wiederkommen wird. Sie wussten es nicht, wir wissen nicht, ob es morgen oder übermorgen oder in 2 Wochen oder in 5 Jahren oder wann auch immer sein wird, wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, weil es auch länger dauern könnte, als wir denken, braucht es Geduld. Wir müssen uns einrichten darauf, dass wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Und da, wenn wir sozusagen über dieses Thema von der Bibel her, vom Neuen Testament her reden, dann merken wir, da gibt es eine riesige Spannung im Neuen Testament. Und diese Spannung wird nie aufgelöst. Und in der leben auch wir. Auf der einen Seite verkünden die Schriften des Neuen Testamentes einschließlich Jesus, er kommt bald. Also es wird ganz deutlich eine Naherwartung gepredigt. Und die wird nie aufgehoben. Das Ende aller Dinge ist gekommen. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Paulus sagt es selber, der Herr ist nahe. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist ganz nahe und so weiter. Immer und immer wieder hören wir von dieser Naherwartung Jesu. Und dann auf der anderen Seite, dann gibt es auch diese Aussagen davon, seid geduldig und wartet, denn ihr wisst nicht, wann er kommt. Es könnte auch noch etwas länger dauern. Und das wird nie als ein Widerspruch gesehen. Versteht ihr? Es wird nie als ein Widerspruch gesehen. Der 2. Petrusbrief zum Beispiel, Petrus beschäftigt sich mit der Wiederkunft Jesu, in dem merken wir diese Unterscheidung sehr stark. Im 1. Petrus 4, Vers 7, da sagt er, das Ende der Dinge ist nahe herbeigekommen. Und jetzt vielleicht kannst du uns das noch aufschlagen. 2. Petrus 3, 3 bis 4. Also im ersten Brief sagt er, das Ende der Dinge ist ganz nahe. Er ist ganz nahe. Und dann in 2. Petrus Kapitel 3, 3 bis 4, da heißt es, im 2. Petrus 3, 3 bis 4, und zuerst sollt ihr dies wissen, dass in den letzten Tagen Spötter und Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Welt an. Also jetzt sind schon einige entschlafen, auch von den ersten Christen, und Jesus ist immer noch gekommen. Noch nicht gekommen. Und jetzt gibt es Spötter, die sagen, was ist denn da los? Ihr habt es gesagt, Jesus ist nahe. Er kommt bald, haben eine große Naherwartung hervorgerufen, aber er ist nicht da. Und Spötter benutzen das und sagt, vielleicht irrt ihr euch. Und dann in Vers 8 und 9, vielleicht lesen wir das jetzt noch, Vers 8 und 9. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ihr Lieben, das ist eine ganz interessante Stelle. Wir kennen diesen letzten Wort, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Wir nehmen das oft heraus, aber das steht in diesem Zusammenhang. Er verzögert möglicherweise zum Guten der Welt seine Rückkehr, damit noch möglichst viele gerettet werden. Neues dauert schon 2000 Jahre. Ihr Lieben, was hier ausgesprochen wird, es ist diese Spannung. Jesus ist nahe, das gilt auch für uns heute. Und vielleicht dauert es noch etwas. Aber wenn es noch dauert, dann ist es eigentlich ein Segen. Es ist nicht etwas Schlimmes oder was Jesus denn seinen Jüngern antut, also seinen Jüngern insgesamt, dass er sie noch ein Stück weit mehr in diese Richtung lässt, dass er nicht wiederkommt, sondern es geht aus der Sicht Gottes darum, dass möglichst viele gerettet werden. Das ist eine sehr interessante Sache, die wir hier auch verstehen müssen, dass mit dem Wiederkommen Jesu natürlich auch das immer im Blickfeld steht. Ihr Lieben, wie Jesus selber über die Endzeit redet, dann sagt er, das und das und das und das wird geschehen. Und kurz bevor er kommen wird, heißt es dann, und das Evangelium wird gepredigt werden unter allen Nationen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf das, was hier der Jakobus ja auch aufgreift. Es wird etwas geben in dieser Welt, was zu einer großen Ausbreitung des Evangeliums erfolgt. Nur dürfen wir das nicht missverstehen, ich komme dann gleich noch einmal drauf. Nun, es ist wichtig, dass wir sozusagen von daher, weil wir nicht abschätzen können genau, es gibt diese Zeichen, aber wir können das wirklich nicht genau abschätzen, wann Jesus wiederkommt, ist es sozusagen etwas, wo uns das Neue Testament immer wieder auffordert, seid geduldig. Seid geduldig. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das auch in dieser Weise verstehen, wie es hier der Jakobus, vielleicht kannst du noch einmal auf den Jakobustext zurückgehen, also das ist Jakobus 5, 7, wo er dann einen Vergleich bringt und sagt, schaut einmal auf einen Bauern. Der Bauer, der sät, und dann wartet er, bis die Frucht reif ist, bis zur Ernte. Ich möchte euch hinweisen darauf, dieses Vergleich, den Jakobus hier wählt, ist jetzt nicht ein Vergleich, wie er manchmal im Neuen Testament in dem Evangelium von dem Bauern und der wachsenden Saat und so weiter in diesem Zusammenhang gesehen wird, sondern ein bisschen anders. Ich erkläre es gleich. Es ist immer wichtig zu verstehen, wie jemand ein Gleichnis verwendet. Dieses Gleichnis legt jetzt nicht den Schwerpunkt darauf, dass sozusagen vom Anfang bis zum Ende, vom Samenkorn bis zur Frucht, ein langsamer Wachstumsprozess ist, wo etwas, was klein ist, immer größer und immer größer und immer größer wird. Sondern der Vergleichspunkt bei diesem Gleichnis hier ist, dass der Bauer wartet. Auf das müssen wir jetzt sozusagen unser ganzes Hauptaugenmerk legen und sagen, er ist ein Beispiel dafür, jemand, der abwarten muss, bis die Frucht hervorkommt. Er kann die Frucht selber nicht hervorbringen. Er ist abhängig davon, dass das Gott tut, ja? Dass er eine Frucht hervorbringt. Er kann die Ernte nicht machen. Er muss warten auf die Ernte. Er kann auch nicht Frühregen und Spätregen machen. Er muss warten, dass Gott das schenkt. Der Frühregen, der im Oktober, Anfang November wichtig ist für die Saat und der Spätregen dann im März, April vor der Ernte und so weiter. Aber das sind Dinge, wo der Jakobus hier sagt, das muss Gott machen. Der Bauer kann nur warten. Das Warten des Bauern steht hier im Vordergrund. Das sage ich deswegen, weil es gibt ja natürlich auch vielleicht so die Vorstellung, dass hier ein Gedanke vielleicht dahinter liegen könnte, dass sich sozusagen das Reich Gottes vom Anfang an, so wie ein kleines Samenkorn, entwickelt und entwickelt und entwickelt, bis es einmal die ganze Welt durchdringt und die ganze Welt zum Guten entwickelt, so weit, bis es dann schon so gut ist, dass es auf der Welt, so groß ist das Reich Gottes, dass die Jünger Jesus ein schon fast vollendetes Reich Gottes Jesus übergeben, wenn er wiederkommt. Versteht ihr, was ich meine? Hier spricht Jakobus nicht von einer Weiterentwicklung des Menschen, so wie eine Evolution. Der war mal böse und dann durch das Jahrhunderte hindurch wächst das Reich Gottes und es durchdringt alles in dieser Welt und die Welt wird immer besser. Das ist keine Weltverbesserungstheorie. Hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Es ist nicht so, dass das Reich Gottes, wenn es wächst, und es wächst, das ist keine Frage, dazu führen wird, dass dann die ganze Welt in diesem Zeitalter, in dem wir stehen, von dem Reich Gottes beherrscht wird und alle werden friedlicher, alle werden liebevoller. Es wird nur mehr sozusagen Dinge geben, wo wir uns verstehen miteinander. Na, und dann, wenn es dann soweit ist, na, dann kommt Jesus so wie das I-Tüpfel auf einen längeren Prozess. Ihr Lieben, so ist es nicht gemeint. Das ist die Vorstellung des Antichristen. Der Antichrist, hinter dem steht diese Theorie, der nimmt das in Anspruch. Er kommt, um die Welt zu verbessern. Es geht hier nicht um Weltverbesserung. Das ist irgendwie mehr und mehr und mehr durchredet. Was ist die Wirklichkeit in der Bibel? In der Wirklichkeit in der Bibel, die redet von zwei Wirklichkeiten. Da ist das eine, die Welt der Finsternis, das Reich des Satans. Und dieses Reich des Satans, dieses Reich der Finsternis nimmt zu gegen Ende der Welt. Nicht nimmt ab. Wird geringer, sodass man es gar nicht mehr sieht. So wie der Antichrist das gerne hätte, eine Welt, Einheitsregieren, alle sind im Frieden miteinander, alle sind sozusagen gut. Am Ende wird es dann eh sichtbar werden, dass das nicht funktioniert. Aber das ist auch nicht das, was Ausbreitung des Reiches Gottes meint. Hier gibt es eine Welt, ein Reich der Finsternis, das immer mehr zunimmt. Ihr Lieben, wenn ihr die Endzeitreden Jesu betrachtet, ja am Ende, da wird das Böse noch einmal so richtig ausgeboren. Es nimmt in einem Maße zu, dass es so sogar für die Gläubigen schwierig wird, da durchzukommen. Das ist nicht ein Wachstum des Reiches Gottes in diesem Sinne, dass diese Welt, ganz und gar hier durch das Wirken der Christen verändert wird. Nein, dieses Reich der Finsternis wird eine schwere Attacke gegen das Reich Gottes führen. Und da auf der anderen Seite ist das Reich Gottes und das wächst natürlich. Deswegen haben wir die Gleichnisse von Jesus, dass das Reich Gottes wächst, auch zahlenmäßig zunimmt. Ja, es wird am Ende auch große Erweckungen geben. Halleluja. Und das ist das Wichtige, dass wir das auch verstehen. Aber diese großen Erweckungen werden nicht dazu führen, dass die ganze Welt befriedet wird. Dass sozusagen eine Welterneuerung stattfindet. In einem falschen Sinne. Das ist überhaupt nie gemeint. Die Christenheit wird nicht eine neue Weltordnung hier. Das sind Worte des Antichristen. Weltordnung. Eine neue Weltordnung wird kommen, wenn alle dann befriedet werden. Nein. In dem Maße, wo das Reich Gottes wächst und viel mehr Menschen aus dem Reich der Finsternis gerettet werden in das Reich Gottes hinein, umso mehr wird das Reich Gottes attackiert. Ihr Lieben, je größer das Reich Gottes wird, umso mehr steht es unter Attacke. Es sind zwei Ströme, die gleichzeitig wachsen, bevor Jesus wiederkommt. Das Reich der Finsternis wird wachsen und das Reich Gottes wird wachsen. Und es wird immer mehr zu einem Kampf werden, einem geistlichen Kampf zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich Gottes sozusagen. Und dass dann sozusagen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er nicht das I-Tüpfel auf eine verbesserte Welt bringen, sondern dann wird ein neuer Einschnitt kommen und er wird kommen und sagen, siehe, ich mache alles neu, nicht ihr. Auch nicht ihr Christen, ihr könnt nicht die Welt verbessern. Ich mache das. Und ich setze einer Welt, die mehr und mehr finster wird, ein Ende. Mit seinem Wiederkommen. Da kommt ein neuer Äon, ein neuer Zeitabschnitt. Und dann, wenn er kommen wird, dann wird die Welt verändert, die ganze Welt. Versteht ihr, und das Reich Gottes, das jetzt schon hier wächst, das ist ein Angeld für das, was Gott dann Neues tut. Er macht etwas Neues. Und nicht einmal das, was er dann macht, wenn Jesus wiederkommt, wird das Letzte sein, sondern dann wird noch einmal etwas Neues geschehen. Er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Noch einmal eine Steigerung. Aber es ist immer ein Schöpfungsakt. Das ist nicht eine Evolution, eine Verbesserung, sondern das ist etwas ganz Neues, was er macht. Aber unsere Aufgabe ist es sozusagen, dass wir in der Vorbereitung auf das Kommen Jesu und im Zusammenhang damit, dass der Feind Gottes mehr und mehr wütet. Er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und er will diese Welt noch so viel wie möglich für sich retten, dass wir Menschen aus dem Reich der Finsternis herausretten. Und dort, wo das gelingt, dort wird auch sicher die Gesellschaft ein Stück weit verändert. Aber nicht im Sinne von einer neuen Weltordnung, die wir als Christen über die Welt bringen. Ihr Lieben, wir werden unter schwere Attacken kommen, auch wenn das Reich Gottes 10-mal zahlenmäßig größer sein könnte, als es jetzt ist, wird es trotzdem von der Welt attackiert. Bis zum Letzten. Denkt nur an, was geschrieben wird über Jerusalem und über Israel. Alle Welt wird kämpfen. Bevor Jesus wiederkommt. Bevor Jesus wiederkommt, wird nicht die ganze Welt befriedet sein. Nein, Gegenteil. Sie werden kommen und kämpfen. Und die Verfolgungen wird zunehmen. Verführung wird zunehmen. Alles Mögliche. Kriege werden entstehen im Ende. Das ist nicht eine Befriedigung der Menschheit. Das ist ein falsches Missverständnis vom Reich Gottes. Obwohl das Reich Gottes wächst. Lasst uns das nie außer Acht lassen. Und Jesus selber sagt ja, ich lasse sozusagen mein Wiederkommen sozusagen wie eine Verzögerung ausschauen, damit viele Menschen gerettet werden. Das ist die größte Herausforderung für uns. Wir können ihm helfen, dass viele, viele, viele Menschen gerettet werden. Das ist unser Hauptthema in der Endzeit. Nicht zu starren auf das Reich der Finsternis, sondern dass wir es plündern. So viel es möglich geht. Aber es wird nicht aufhören, uns zu attackieren. Erst wenn er kommt, dann bekommt eine neue Weltordnung. Dann wird der Satan gebunden werden. Dann wird er noch einmal freigelassen und dann wird er in die Hölle sozusagen geworfen werden und dann kommt es ein neuer Himmel und eine neue Erde. Da gibt es noch vieles. Aber es ist immer er, der es tut. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir das auch verstehen. Habt Geduld, bis er wiederkommt. Auf der einen Seite, bis er noch viele, viele Menschen in die Ernte hineingebracht hat. Er macht diese Ernte. Und er wird uns dazu benutzen. Nicht um eine neue Weltordnung hervorzubringen, wo er dann sich hineinsetzt und sagt, schön habt ihr das gemacht, ihr meine lieben Jünger, jetzt kann ich endlich kommen und in Frieden regieren. Nein, er schafft den Frieden erst. Weil es zu den höchsten Bedrängnissen kommen wird, für die, die im Reich Gottes sind, auch wenn sie zahlenmäßig sehr groß und sehr stark geworden sind. Das ist die Wirklichkeit und das ist kein Widerspruch. Wir müssen immer beide Dinge, das ist typisch für die Bibel, immer diese zwei Dinge, die fast wie Widersprüche ausschauen, sind aber nicht. Weil wir denken, ja, wenn die Christenheit größer wird, dann wird es auch in der Welt besser. Das ist aber nicht die Wahrheit. Und ihr Lieben, darum, weil wir uns auch auf etwas einstellen müssen, dass dieses Reich Gottes, dem wir angehören, stärker attackiert wird, auch wenn es größer wird. Ihr Lieben, ich hoffe, dass in 5 Jahren, in 10 Jahren die Gemeinde verdoppelt ist. Obwohl wir dem Ende Jesu näher gehen, aber es wird auch mehr attackiert werden. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das sagt, habt Geduld. Das ist nicht nur wartet hat ein bisschen länger, sondern sein inhaltliches Geschehen bis zur Ankunft Jesu. Auf der einen Seite verliert nicht eure Sehnsucht, dem Bräutigam zu begegnen, und auf der anderen Seite stellt euch darauf ein, dass ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu berufen werdet und auch dazu, dass hervorgerufen wird, in eine geduldige Standhaftigkeit. Geduld heißt standhaft sein, überwinden, ausharren in Standhaftigkeit, auch wenn das Reich der Finsternis in einer gewissen Weise auch zunimmt. Und darum, ihr Lieben, ist es wichtig, dass wir von daher diese betrachten, was Jesus sozusagen ja selber auch immer und immer wieder sagt. Er kommt, hebt eure Häupter auf, es kommt eure Erlösung. Wie können wir beharrlich sein? Wie können wir geduldig sein? Nun, da gibt es viele Anweisungen im Neuen Testament, die uns da helfen. Nummer 1, und das ist jetzt wirklich Nummer 1, das andere ist nicht 2, 3, 4, 5 in der Reihenfolge, aber das 1 ist Nummer 1. Die Weise, wie wir standhaft geduldig sein können, bis Jesus wiederkommt, mit allem, was geschehen wird, das ist Jesus nahe sein. Ihr Lieben, das ist Nummer 1. Wir werden nur ausharren können. Wir werden nur überwinden können, wenn wir Jesus nahe sind. Wenn wir seine Nähe suchen. Wenn wir Tag in Tag in seiner Nähe bleiben. Wenn wir so leben, wie er es gesagt hat, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Niemand. Wenn das eine Wirklichkeit ist, dann ist sozusagen die Frage, was rundherum passiert, nicht mehr die Entscheidung. Dann starren wir nicht mehr darauf. Sondern die Frage ist, ob wir wirklich in ihm geborgen sind. Weil, ihr Lieben, das ist ja das Besondere. Jesus Sieg steht ja schon fest. Das ist ja nicht meine Frage, ob nun das Böse gewinnt oder Jesus. Das ist schon längst entschieden. Das heißt, es ist nicht mehr eine Frage, ob wir einmal bei ihm sein werden und ihm begegnen werden in dieser Art und Weise, sondern nur, dass wir es durchtragen mit seiner Kraft, ausharren in seiner Kraft, bis es geschieht. Und darum, lasst uns da hinein alles investieren, Jesus ganz nahe zu sein. Das Zweite ist, Jesus selber sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, das heißt, bis er wiederkommt. Jesus verspricht seine Zusage, also seine Gegenwart, indem er sagt, ich bin bei euch. Und darum habt keine Angst, so wie ich das letzte Mal gepredigt habe mit dieser Angst. Ich bin bei euch. Ein weiteres ist, ihr Lieben, wenn wir ausharren wollen und Geduld ausharren wollen bis auf den Tag Jesu und durch diese Zeit auch hindurch getragen werden, dann braucht es für uns auch einen starken, ständigen Prozess von Heiligung, Reinigung, Veränderung in unserem Herzen. dass wir den Heiligen Geist wirken lassen in uns. Das hat auch damit zu tun, dass dieses Verändertwerden hat eine Ausstrahlung auf die anderen Menschen, die wir ja noch retten wollen. Ja, nicht nur für uns, sondern auch eine missionarische Gestalt. Aber das ist sehr wichtig. Wenn wir selber in Sünde leben, wenn wir selber in Kompromissen stehen, wenn wir selber nicht gereinigt sind, sind wir nicht unterschieden von dieser Welt. Das Reich Gottes ist eine Alternativgesellschaft zum Reich dieser Welt. Und je mehr der Feind tobt, umso mehr werden auch Menschen schauen auf die Christen und auch schauen, wie sie leben. Und es wird attraktiv sein, sich diesen Christen noch anzuschließen. Das Ausharren in Jesus, das heißt auch, wie der Kolosserbrief es sagt, schaut nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Ausgerichtet sein auf den Himmel. Das macht uns unabhängiger von dem, was auf der Welt geschieht. Nicht, dass wir das verneinen, dass wir das nicht mehr wahrnehmen, sondern wir leben von dem, was im Himmel uns an Erbe schon zugesagt ist und auch jetzt schon durchbricht in alle Trübsal oder Verfolgung oder Leiden oder Sorgen oder was es auch immer gibt in unserem Leben hier. Schaut nach oben. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also lasst euch nicht von dem gefangen nehmen, was auf Erden ist. Lebt nicht ein Leben, wie in dieser Welt alle leben, sondern lebt eine Welt von oben her, von dem, was ihr von mir empfängt und bekommt. Und das bedeutet auch, das ist das Nächste, trachtet nach dem Reich Gottes. Das heißt, trachtet nach der Ausbreitung des Reiches. Ihr Lieben, was auch immer geschehen war vor der Wiederkunft Jesu, unsere Hauptaufgabe ist, trachtet danach, dass das Reich Gottes gefüllt wird mit Menschen. Je näher Jesus wiederkommt, umso mehr gilt diese Herausforderung. Trachtet danach, dass ihr wirklich dazu beiträgt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Denn das ist ihre einzige Rettung. Jesus sagt das auch in den Zeiten, bevor er wiederkommt. Wie wird die Zeit sein? Wie bei Noah. Das ist auch wieder ein Bild. Es wird nicht besser in dieser Welt. In der Welt meine ich jetzt, ja. Sie trinken und sie essen und sie machen das und das und das. Vollkommener moralischer Verfall, wie zu den Zeiten Noahs. Dann kommt er. Und ihr Lieben, da haben wir eine Aufgabe, eine Arche zu bauen. Um Menschen hereinzuholen. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er denen, die ihm gehören, zur Freude, zum Segen, zur Fülle. Aber denen, die nicht zu ihm gehören, kommt er zum Gericht. Und da haben wir eine Verantwortung. Und Gott will nicht, dass die Menschen gerichtet werden. Deswegen lasst uns diesen Ruf hören, dass Jesus deswegen noch nicht da ist, weil er noch viele retten möchte. Da will er uns in einer besonderen Weise natürlich auch gebrauchen. Wichtig ist, dass wir sozusagen auch verstehen, dieses Ausharren in Jesus hat etwas zu tun mit dem Verwurzeltsein im Wort Gottes. Ihr Lieben, wir werden nur dann ausharren, wenn jeder von uns im Wort Gottes verwurzelt ist. Das heißt, dass das Wort Gottes unser Licht ist auf unserem Weg. Kompromisslos. Wenn wir dem Feind Kompromisse bieten, wird er uns ein Bein stellen. Das Wort Gottes ist da ganz klar. In der Bibel wird oft der Gläubige beschrieben als ein Baum, der tief verwurzelt ist. Seine Wurzeln reichen zum Wasser. Wenn der Sturm kommt, wird nicht umgeschmissen, sondern wird Frucht bringen. Es wird geredet von einem Haus, das auf Felsen gebaut ist. Wenn es auf Sand gebaut ist, wird der Sturm und die Wellen kommen, ist es weg. Und die Endzeit wird Sturm und Wellen bringen. Wir sind ja schon mittendrin. Darum lasst uns auf Fels bauen. Das ist das Wort Gottes. Und es ist interessant, in der Offenbarung, in einem Sendschreiben, da sagt Jesus der Gemeinde, weil ihr das Wort von der Geduld gehört habt, das heißt auch befolgt habt, darum werde ich euch bewahren vor der Stunde der Versuchung, wenn sie über den ganzen Erdreich kommt. Hochinteressant. Weil ihr das Wort von der Geduld, ich glaube Offenbarung 3,10, weil ihr dieses Wort bewahrt habt von der Geduld, seid geduldig. Also genau dieses Wort, was Jakobus hier zum Beispiel, ja? Weil ihr das gehalten habt, weil ihr ausharrt, weil ihr die Weichen gestellt habt. Deswegen werde ich euch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt jetzt nicht, dass wir der Versuchung entnommen werden, sondern davor, dass die Versuchung uns zu Fall bringt. Das ist gemeint, ja? Nicht, dass wir gar nicht in die Versuchung kommen, sondern dass wir davor bewahrt werden, dass die Versuchung uns zu Fall bringt. Er wird uns bewahren, wenn wir sein Wort bewahren. Und ihr Lieben, dieses Festhalten am Wort Gottes gehört ganz entscheidend dazu. Ich sage noch eines. In der Zeit, der letzten Zeit, wird es ganz stark darauf ankommen, dass jeder einzelne Christ in der Mitte einer Gemeinde lebt. Und nicht allein. Die Gemeinschaft ist ein Schutz. Jesus hat es so angeordnet. Wer am Rande ist, wird sehr leicht vom Feind abgeschossen. In die Mitte. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist natürlich auch wiederum eine eigene Predigt, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Ich sage nur zwei Gedanken noch, die aus dem Jakobus 5,7, vielleicht kannst du jetzt die nächsten 8 und 9 noch aufschlagen, damit man das noch sieht. Ja, wie wir ausharren, Geduld haben können, das sind zwei Beispiele genannt. Das eine ist, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Das ist eine Anordnung, wie wir ausharren können. Stärkt eure Herzen. Paulus sagt das, seid stark in dem Herrn, das ist dasselbe, ja. Aber stärkt eure Herzen, das ist so, das Herz, das ist so das Innigste, das Innerste, was uns als Menschen ausmacht, wenn ich so sagen will, sagen wir es in einem Vergleich, eine Batterie, aus der Strom kommt, also Kraft. Und wenn wir das Herz, unser Herz als Batterie jetzt sehen, aus dem Kräfte kommen, dass wir etwas aushalten, dass wir etwas durchhalten, dass wir ausharren, dann werden wir sehen, unser Herz ist da viel zu schwach und die Batterie ist gleich leer. Was braucht dieses Herzensbatterie? Dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Der Heilige Geist ist in die Herzen gegossen, in das Innerste. Und von da geht die Batterie. Also von dem Heiligen Geist, der muss die Batterie sein. Deswegen das Wort Herz, weil das Herz verbunden ist, eben mit dem Tiefsten, was uns ausmacht. Und der Heilige Geist kommt in das Tiefste hinein, bis ins Tiefste. Und aus dem Tiefsten heraus erfüllt er uns. Ja? Er erfüllt uns. Und darum ist es so wichtig, dass wir Raum geben dem Heiligen Geist. Aus dem Heiligen Geist strömen Ströme lebendigen Wassers. Die werden uns helfen, geduldig zu sein. Ein anderes Bild, das Jesus verwendet, ist das Bild vom Weinstock und den Reben. Es ist dasselbe. Er ist der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist für die Endzeit ganz wichtig, für das Geduldigsein. Angeschlossen an die Batterie, angeschlossen an den Weinstock. Und dann strömt der Saft, dann strömt der Strom, der uns Kraft gibt, aus dem Heiligen Geist heraus, dass wir, dieser Saft ist ja ein Bild für den Heiligen Geist, der auch da hineingeht. Und jetzt ganz kurz nur das Letzte, seufzt nicht gegeneinander. Das finde ich ganz großartig. Also, wie soll ich sagen, das ausgerechnet, man würde ja nicht erwarten, wenn er jetzt von Geduld spricht bis zum Ende der Zeit, dass er ausgerechnet dieses Beispiel hier nimmt, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Und es ist interessant, wie es dann weitergeht. Damit ihr nicht gerichtet werdet, denn siehe, der Richter steht vor der Tür. Das hat mich erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das noch nie so gelesen. Seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oh weh, oh weh. Das ist schon ein herausforderndes Wort, oder nicht? Denn der Richter steht vor der Tür, wenn Jesus wiederkommt, das ist ja gemeint, dann könnte das für uns negative Bedeutung haben, ich weiß nicht wie, ich kann es auch nicht sagen, was, aber es ist hier angedeutet, das Seufzen hat Konsequenzen. Das ist gemeint. Seufzen ist etwas, was sozusagen so in unserem alten Menschen beheimatet ist. Das ist uns einfach nur so von so in unserem Herz, unser Herz prägt oder auch manchmal auch von unseren Lippen kommt. Aber es hat etwas zu tun, nach dieser Definition, mit einer Anklage. Versteht ihr? Mit Urteil. Hinter dem, das Seufzen ist nur ein Gewand, in dem eingekleidet ist ein Urteil. Und Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also ist das auch ein Richten, wenn wir seufzen übereinander. Dann klagen wir einander an. Und es ist interessant, dass hier der Jakobus sagt, es gibt überhaupt kein, er nennt überhaupt keinen Grund, weswegen es erlaubt wäre, dass wir übereinander seufzen. Er sagt nicht, naja, wenn das passiert, dann könnt ihr euch beklagen über den anderen und seufzen über ihn und so weiter. So, ja, der Grund ist ganz wurscht. Entschuldigung, ist egal. Ja? Wird hier gar nicht erwähnt. Sondern es geht um was anderes. Es geht um eine Herzenshaltung. Jakobus sagt, die Herzenshaltung der Jünger Jesu zueinander muss rein sein. Muss immer wieder gereinigt werden. Das heißt nicht, dass sie immer rein sind. Wir seufzen manchmal gegeneinander, aber es ist wichtig, da dagegen, dem zu widerstehen mit ganzem Herzen, denn es kommt Gericht daraus heraus. Das ist eine wichtige Sache. Das Seufzen ist keine Lappalie. Das sich beschweren übereinander, das schlecht reden übereinander, das den anderen bei seiner Schuld festnageln und was auch immer man macht, das hat Konsequenzen, ihr Lieben. Eine Gemeinde, die seufzt, wo die Glieder übereinander seufzen, die leben in einer verkehrten Herzenshaltung zueinander. Es ist das Herz, aus dem das Seufzen kommt. Das ist eine anständig anklagende Herzenshaltung. Es sind jetzt gar nicht die Worte, ob man das laut spricht oder nur denkt, es ist ein Herz. Eine Herzenshaltung, die gegenüber dem anderen irgendwo zum Ausdruck bringt, eigentlich passt du mir nicht so, wie du bist. Mir wäre viel lieber, wenn ich nicht in deiner Nähe wäre. Oder wenn ich nicht so viel mit dir zu tun habe. Und jetzt könnte man Sätze anfügen, wie man will. Das innere Seufzen hat viele Auswirkungen in unserem Verhalten zueinander. Dass wir einander ablehnen, dass wir uns aus dem Wege gehen, dass wir miteinander nichts zu tun haben wollen, dass wir negativ denken über den anderen. Was auch immer man jetzt einschieben kann, seufzt nicht gegeneinander. Das ist doch eine interessante Sache, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann sagt er noch dazu, siehe, der Richter steht vor der Tür. Also Ärger geht ja nicht mehr, nicht? Also im Zusammenhang, wie er das wertet jetzt, ja? Und das gibt mir schon zu denken. Da kann man nicht mehr so leichtfertig über diese Dinge hinweggehen, wo unsere Beziehungen zueinander nicht gereinigt sind. Ihr Lieben, diese reinen Beziehungen zueinander, wo wir jedes Seufzen bekämpfen in unserem Herzen. Bekämpfen, nicht, dass es, das kommt einfach oft, ja, aus dem alten Menschen, aber wir müssen es bekämpfen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das Gegenteil von Seufzen? Segnen. Statt dem, dass wir seufzen über den, meine Güte, was der schon wieder angestellt hat, ja. Und immer wieder dasselbe, jetzt hat er schon wieder, ja. Es geht mich schon, das geht mir schon an den Keks, wie der sich benimmt, ja. Das ist das innere Seufzen. Dieses immer schon wieder, meine Güte, ja. Kennen wir eh schon. Wenn wir das umdrehen würden in der Kraft des Heiligen Geistes, ihn segnen, dass wir sagen, immer wenn das hochkommen will, drehen wir es um mit unserer Entscheidung in der Kraft des Geistes und sagen, Herr, ich möchte, dass dieser Mensch, der in mir diese Gefühle herruft, gesegnet wird. Das heißt, dass du dich ihm besonders zuwendest. Dass du deine Fülle über ihn ausgießt. Jetzt nicht in dem Sinne, dass er nicht, bring ihm endlich einmal bei, dass er was Verkehrtes tut, ja? Oder offenbar es ihm endlich, damit ich eine Ruhe habe, ja? So in dem Sinn. Und mich nicht mehr ärgern muss. Sondern, dass wir einfach die Fülle Jesu über dem anderen freisetzen. Und das ist seine Sache, was er dann freisetzt an ihm, ja? Aber dass wir ihm segnend, wohlwollend, Gutes tuend, das sind Worte, die hier eine Rolle spielen, begegnen. Lasst uns so auf die Ankunft des Herrn warten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du es gut mit uns meinst und dass wir in dir vollkommen geborgen sind, was auch immer in dieser Welt geschieht. Und wir brauchen nicht zu starren auf das, was uns Angst macht, sondern wir möchten unsere Köpfe erheben zu dir hin, denn unser Erlöser naht. Und wir sind jetzt schon erlöst in dir. Und wir dürfen jetzt schon geborgen sein. Und jetzt schon bewahrst du uns. Und wir danken dir so sehr, Herr. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, gerade in der Zeit, in die wir jetzt hineingehen, in dir geborgen zu sein. Aber Herr, wir möchten auch Menschen sein, die andere noch gewinnen, für dich aus dem Reich der Finsternis heraus retten und reißen. Ja, Herr, wir wollen wirklich eine Arche sein, in der viele Menschen ein Rettungsboot finden, weil du der Herr der Arche bist. Und darüber preisen wir dich. Amen.